Naja, das war ja wohl so, dass Bühnsdorf, da ist ja der Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Und es musste ja ein Flugplatz her. Ja. Und da hat man sich dann Sperrenberg ausgeguckt und hat hier diesen Flugplatz gebaut in den Jahren 57, 58. Ja, okay. Das hat doch keine 20 Jahre gedauert.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Quergelauscht. Das wird eine spannende Folge. Zusammen mit Volker Wille, dem Autor des Krimis Höllenstrahlen, waren wir nämlich auf dem Flugplatz Sperrenberg und Volker Wille selbst, ein ehemaliger Abhörspezialist der Bundeswehr, hat so viel zu erzählen zur deutsch-deutschen Geschichte, dass es wirklich immer spannend bleibt. Ihr erfahrt ganz viel über, was während des Kalten Kriegs passiert ist, wie der Flughafen Sperrenberg entstanden ist, was da jetzt zu sehen ist auf diesem Lost Places Gelände. Also hört mal rein, euch werden die Ohren klappern. Viel Spaß. Quergelauscht schon wieder.
Ich begrüße uns hier heute mit Volker Wille, dem Buchautor von Höllenstrahlen.
Ja, und Volker Wille, ihr habt es ja wahrscheinlich schon in den letzten Wochen gelesen, wird heute Abend hier im Strandbad Klausdorf, wo wir jetzt auch schon sind, eine Lesung aus seinem Buch machen. Und wir waren heute schon den ganzen Tag zusammen und haben den Flugplatz Sperrenberg besichtigt. Da werden wir auch ein paar interessante Aufnahmen vielleicht hier reinschneiden, weil es da doch einen Zusammenhang gibt. Ja, Volker, herzlich willkommen erstmal. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein und möchte euch ein paar spannende Momente erzählen aus meinem Krimi.
Genau, aber bevor wir zu dem Krimi kommen, würden wir natürlich gern etwas über dich erfahren.
Genau, da wollen wir was aus deinem Leben wissen.
Wer bist denn du?
Genau.
Ich bin, ja, bin 69 Jahre alt mittlerweile. Und ja, nach der Schule, ich habe den Beruf des Starkstromelektriker gelernt und bin danach gleich dann zur Bundeswehr gekommen. In die sogenannte Fernmelde elektronische Aufklärung. Also eins muss ich gleich mal vorweg sagen, wir haben keine privaten Telefone abgehört, weil ja diese Horchposten, ja bei uns im Westen war auch unser Turm so verpönt und ja, so ein bisschen, die Leute waren so ein bisschen skeptisch immer, was wir da oben machen. Das beruhte aber auf dieser Geheimhaltung, weil wir ja so geheim waren. Wir durften ja noch nicht mal, ich durfte noch nicht mal Gabi was erzählen, was ich da tagtäglich mache.
Und jetzt mal unter uns. Gabi ist übrigens deine liebe Angetraute, die
das
wir vorhin schon
kennenlernen durften. Wir sind schon 34 Jahre verheiratet.
Mhm. Ja.
Aber war das Teil des militärischen Abschirmdienstes?
Nein, der militärische Abschirmdienst hat damit gar nichts zu tun. Die Fernmelde elektronische Aufklärung war einfach nur ein Zweig, der damals bestand, als die innerdeutsche Grenze noch war. Mhm. Nicht? Also die Warschauer Pakt-Streitkräfte, also die Westgruppe der Truppen, also die russischen Streitkräfte in der DDR, und die Nationale Volksarmee, also unsere Deutschen, die ja auch damals noch gegen uns waren, die haben wir beobachtet. Der Grund, warum wir das gemacht haben, war folgender. Es musste ein Lagebild gezeichnet werden. Das heißt, wir haben einen riesigen Frequenzbereich beobachtet. Von 20 MHz bis 40 GHz, wer ein bisschen kundig ist, weiß, wie hoch dieser Frequenzbereich ist. Und alles, was da in diesem Bereich gestrahlt hat, haben wir versucht zu erfassen, was wir bekommen haben. Und allein nur aus diesen Ausstrahlungen haben wir ein militärisches Lagebild gezeichnet. Das heißt, es wurden ja auch Manöver durchgeführt. Es gab zum Beispiel Stimmen bei uns in der Bundesrepublik, die haben gesagt, na ja, die dritte Stoßarmee zum Beispiel in Magdeburg kann jederzeit die Bundesrepublik Deutschland überfallen, also Westdeutschland, ist in 3 Tagen am Rhein. War völliger Blödsinn eigentlich aus unserer Sicht. Weil immer, wenn hier drüben ein Manöver stattfand, In meinem Buch habe ich ja dieses Manöver Waffenbrüderschaft 1980 geschildert. Dann haben wir schon mindestens 3 oder 4 Wochen vorher Anzeichen dafür erkannt. Es wurden Richtfunkverbindungen geschaltet, die sonst nicht da waren. Die haben Flarak-Einheiten, die sonst an normalen dislozierten Standorten gewesen sind, die haben verlegt in Übungsräume.
Was ist eine Flarak-Einheit?
Eine Flarak-Einheit ist eine Einheit mit Flugabwehrraketen. Wir haben ja jetzt den Ukraine-Krieg, wenn ich mal da kurz ausweichen darf. Die Russen greifen zum Beispiel ukrainische Städte an mit diesen Flugabwehrraketen. Die haben die modifiziert mit GPS-Geräten, dass die auch also nicht nur gegen Luftziele einsetzen können, sondern auch gegen Bodenziele.
So, wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Ich weiß es natürlich, weil ich dein Buch gelesen habe und da kommen wir gleich zu, dass das Buch natürlich auch ein Stück weit dein Leben widerspiegelt. Du hast also morgens wahrscheinlich deine Brotdose gepackt oder Gabi hat sie dir gepackt und dann bist du losgezogen auf den Stöberhai.
Berg Stöberhai.
Was ist der Stöberhai, wo liegt der und wie sah deine Arbeitsstelle aus?
Der Berg Stöberhai ist im Harz in der Nähe der Stadt Bad Lauterberg. Bad Lauterberg ist eine Kurstadt an der Odertalsperre, also zu Füßen des Berges ist die Odertalsperre. Und unsere Kaserne war in Osterode, also war sie 35 Kilometer entfernt vom Stöberhai. Und mit Bussen sind wir dann immer jeden Morgen zum Stöberhai hochgefahren. Dann hatten wir natürlich auch Schicht. Also der Turm hatte ja 24 Stunden rund um die Uhr wurde da Erfassung betrieben. Auch an Feiertagen, Weihnachten. Also da gab es keine Sekunde, wo da nichts lief. Wir hatten ja insgesamt 5 Türme, also nicht nur unseren Stöberhai, sondern auch noch 4 andere Türme. Beginnend von der Ostsee in Großenbrode war der mit der Deckbezeichnung Kiefer. Dann gab es bei Lüchow-Dannenberg einen Turm mit der Deckbezeichnung Grünberg. Dann kamen wir, der Stöberhai, wir hießen Seegras. Und dann auf dem Schneeberg, das war in Nordbayern, war der Hamster und im Bayerischen Wald war der Biber. Diese 5 Türme, also die haben praktisch die ganze DDR überwacht und eben auch einen Teil der GSSR damals.
Und war das dann so ein bisschen wie ein Cockpit? Ja. War das dunkel oder wie sah das
also
aus?
Die elektronische Aufklärung kann man sich so vorstellen, das war ein Raum. Ja, man kann sich fast vorstellen wie so ein U-Boot. Ne? Wir hatten also keine Fenster, fensterloser Raum, klimatisiert. Die Geräte haben sehr viel Wärme produziert. Also wir hatten immer eine Temperatur von 28 Grad, Sommer wie Winter, trotz Klimaanlage.
Konntet ihr Funksprüche abhören?
Bei der elektronischen Aufklärung haben wir keine Sprache erfasst, sondern nur diese Technik.
Aber das wäre doch viel einfacher gewesen, gleich mal mitzuhören, ob sich das, was man datentechnisch dort gerade von der Strahlung her erfasst, mit dem deckt, was da gesprochen wird.
Das wurde auch gemacht. Das ist die sogenannte Siegend-Aufklärung. Das waren also 3 Bereiche. Das, was ich eben gesagt habe, die elektronische Aufklärung, heißt Elend. Electronic Intelligence heißt das übersetzt. Dann die Fernmeldeaufklärung, also wo Sprache erfasst wird, das ist die Communication Intelligence, COMINT. Und diese, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Zusammenarbeit zwischen der Kommunikation, Fernmeldeaufklärung und elektronischer Aufklärung ist die Siege.
Wie muss ich das vorstellen? War da ständig was los gewesen oder gab es ja viele Tage, wo man eigentlich nur Bordbäumchen gedreht hat?
Däumchen gedreht, also bei den Russen war es so, dass die Weihnachten war voll Betrieb, da haben die ja nicht gefeiert. Die hatten früher das Novi Gott, also das Neujahrsfest. Die haben ja ihr Weihnachten zum Neujahr gefeiert. Da war natürlich absolute Betriebsruhe.
Zum 3. Januar, glaube ich, ne?
Ja. Und dann an den Feiertagen hier, Oktoberrevolution, das waren so Tage, da war da nichts. Da haben die gefeiert oder auch kräftig mal gesoffen, auf Deutsch gesagt.
Genau, also du bist da irgendwann aber auch aus dem Dienst ausgeschieden. Hast du da noch was anderes gemacht?
Ja, ich bin ausgeschieden, als die Wende kam. Und dann war natürlich auch unsere Einheit, war ja bedeutungslos. Wir hatten ja praktisch nichts mehr zu tun, weil ja die Russen, war absehbar, dass die Deutschland verlassen. Ja, gut. Bei mir war es dann so, ich war Beamter und Beamte werden ja nicht entlassen. Das ist ja so. Nur man hat mir dann eine Arbeit gegeben. Unsere Dienststelle, die Arbeit, die wir gemacht haben, wurde nach Berlin verlegt, damals nach Gatow. Das ist heute ein Museum dort. Das war der Flugplatz der Royal Air Force damals. Und da hatte ich schon meine Versetzungsverfügung. Ich habe aber von meiner Seite her, habe ich mich beworben bei der jetzigen Bundesnetzagentur in Göttingen. Das ist auch in Niedersachsen, Südniedersachsen. Da war eine Werkstatt der Bundesnetzagentur und da wurden Geräte repariert für den Funkmessdienst. Also alles, was zivil so für die Sicherstellung zum Beispiel des Flugfunks, die Flugplätze. Oder auch hier die nicht öffentlichen Betriebsfunk, Krankenwagen, Feuerwehr. Der Funk musste ja immer laufen. Wenn da irgendwelche Störungen waren, mussten die sofort analysiert werden. Mhm. Und da habe ich mich beworben und die haben mich auch genommen.
So, bevor wir zu deiner schriftstellerischen Tätigkeit kommen, es gibt ja einen Bezug zu der Gemeinde. Es gibt ja einen Grund, warum du hier bist, warum wir dich eingeladen haben. Zur Gemeinde am Mellensee und natürlich auch zu der Nachbargemeinde Zossen bzw. Hünsdorf, aber vor allen Dingen hier Sperenberg. Was ist die Verbindung deiner Tätigkeit zu unserer Gemeinde und zu Hünsdorf?
Ja, Sperenberg war einmal ein Flugplatz, mit dem wir eigentlich viel Arbeit hatten. Das betraf die Aufklärungsflüge, die dort, also Sperenberg hatte ja ein Transportregiment. Das war also diese Transport- und Verbindungsflüge nach Moskau, die mindestens 3-4 Mal in der Woche immer regelmäßig stattfanden. Das war Feldpost, wurde da transportiert, Kurierdienste, also immer meist zwischen Moskau und Sperenberg. Oder auch wenn jetzt wichtige Leute vom Verteidigungsministerium in Moskau hier nach Deutschland kamen, nach Hünsdorf hauptsächlich, dann ging das alles über Sperrenberg. Das war die eine Aufgabe, diese Transport- und Verbindungsflüge. Was noch dazu kam, zweimal im Jahr wurden Truppen, wie wir nannten das Truppenrotation, wurden durchgeführt. Das heißt, es wurden die Soldaten, die ihre Dienstzeit hier beendet haben, die wurden zurückgeführt, teilweise mit Flugzeugen, und neue wurden hergebracht, auch nach Sperenberg. Natürlich auch noch zu anderen Orten, aber Sperenberg auch. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war die Aufklärungsarbeit von Sperenberg, also einmal die thermale elektronische Aufklärung, haben die von Bord eines Flugzeuges gemacht, also die war eigentlich auch mindestens 4 Tage in der Woche immer in der Luft. Eine IL-20, NATO-Name Code Alpha. Diese Maschine hatte also das, was wir im Turm hatten, hatte die an Bord. Und die haben also an der innerdeutschen Grenze sind die Aufklärung, den ganzen Tag sind die quasi in Oberall geflogen und haben alles, was strahlte, was die erfasst haben, ausgekundschaftet. Dann gab es noch die Einsätze, so Anfang der 80er Jahre ging das los.
Warte mal kurz.
Ja.
Du hattest vorhin jetzt am Anfang gesagt, wenn ein Flugzeug eine Grenze überflog, konnte das schon mal passieren, dass es einfach abgeschossen wurde. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Maschine einen ziemlich großen Wendekreis hat. Und die Grenze ist ja nun nicht, die ist zwar jetzt nicht ultra schmal, aber ich glaube, dass so ein Wendekreis die Grenze bei weitem übersteigt.
Da komme ich noch drauf.
Also.
Auf das. Bei diesen thermoelektronischen Einsätzen, wo ich gesagt habe, von Sperenberg jetzt mit der Code Alpha, die ist immer an der Grenze, die hat die Grenze nicht verletzt, also dass die nach Westen geflogen ist. Das könnte ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals mal passiert ist. Die anderen Einsätze war das Luftfahrzeuggestützte Führungsmittel mit der IL-22, mit der Code Bravo. Da war es so, die sind morgens gestartet und haben die Landstreitkräfte, die 8. Gardearmee, die 20. Garde-Panzerarmee, die 3. Stoßarmee. Das heißt, diese Armeen haben die an Kommunikation aufgebaut. Das heißt, einmal die LGF, also das Luftfahrzeuggestützte Führungsmittel, ist die Abkürzung LGF, die war oben. Dann haben sie noch als zusätzliche Relaisverbindung Hubschrauber gehabt zu den jeweiligen Armeen und haben Kommunikation zum Bodengefecht dann aufgebaut. Das war also praktisch für den Ernstfall gedacht, damit man ein bisschen mehr abgekoppelt war vom Land. Nicht? Dann haben die also diese Befehlsebene in die Luft verlegt. Das wurde regelmäßig überprüft. Also werden dann, die haben sich gemeldet, waren immer die Decknamen, waren Landisch trainiertes Pferdchen, also Landisch 35, Landisch 15, Russland 0 Adin, also 01. Das waren immer die Rufnamen vom Flugzeug, wenn die Bodenstellen angesprochen haben.
Also Sperrenberg war für dich sozusagen ein tägliches Brot gewesen.
Natürlich. Und deswegen ist das für mich hier, ich habe heute Morgen, habe ich irgendwie das wieder alles gespürt, wie wir Land gefahren sind.
Zusammen mit Klaus Wendt vom Heimatverein Sperrenberg und dem Volker Wille, dem Autor des Buchs Höllenstrahlen, und seiner Frau Gabi in Sperrenberg. Und wir werden jetzt den alten Flughafen in Sperrenberg besichtigen unter der Führung von Klaus Wendt. Ich glaube, das wird spannend. Jetzt stehen wir vor dem Tor mit den roten Sternen. Lebensgefahr, Betreten und Befahren verboten, Munitionsbelastung.
Achso, jetzt zugeschlossen.
Ja, ich bin nicht der Militärexperte. Ich bin auch nicht derjenige, der also das Gelände hier besonders gut kennt. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Mein Fachgebiet, deshalb bin ich eigentlich in dem Förderverein mal eingetreten, ist die Numismatik. Und weil man sich dort auch sehr mit der Geschichte befassen muss, bin ich also seinerzeit hier mit als Gründungsmitglied aufgetreten und habe gesagt, vielleicht habe ich dann in dem Museum, was wir gestalten wollen, Möglichkeit, mal Geldzeichen auszustellen. Und da bin ich also dann da hängen geblieben, bin heute Revisor in diesem Verein seit Gründung 2000 und eigentlich nur Vereinsmitglied, aber bin derjenige, der in den über 20 Jahren 40 Sonderausstellungen gestaltet und mitgestalten hat. Die meisten mache ich alleine. Also ich bin mal 1993 nach Sperrenberg gekommen, habe bis dahin immer in Ludwigsfelde gewohnt, weil ich dann hier Arbeit hatte und hatte mich dann 1999 entschlossen herzuziehen und habe 2000 Haus gebaut. Und bin seitdem in Sperrenberg ansässig, aber kein Sperrenberger. Weil man mir gleich am Anfang sagte, Sperrenberger wird man nur durch Geburt oder nach 25 Jahren. Da muss ich noch ein paar Jahre durchhalten und dann kann ich mich...
Aber hast du ein Jahr noch erlebt, als die Russen noch hier waren?
Ja, bis 94. Das war eine sehr interessante Zeit, weil dieses Gelände, wo ich gearbeitet habe, das damalige Heraklit AG, so dicht an Sperrenberg liegt, dass wenn die Flugzeuge bei Ostwind gestartet sind, die über die Hallen flogen, man konnte fast an die Räder anfassen, weil die so dicht drüber geflogen sind. Und das war ja auch so, dass die Flugzeuganzahl am Tag nicht so hoch war. Also was ich so gehört habe, waren vielleicht 4-5 Flugzeuge.
Zu aktiven Zeiten, also zu DDR-Zeiten, haben die ja in jeder Woche 2 bis 3 Verbindungsflüge gehabt nach Moskau. Ne?
Ja, und das war hier auch so, dass also, wenn das mal wirklich hochkam, ein paar Flugzeuge gestartet oder gelandet sind, das meiste hat man gar nicht mitgekriegt, weil wir haben ja meistens Westwind und dann kommen die hier bei der Landung rüber und das ist eine Kundensache, da sind die vorbei.
Sperrenberg hatte ja 2 Aufgaben. Das war einmal ein Transportfliegerregiment, und einmal ein Spezialaufklärungsregiment. Bei uns nannte sich das mal SBAE, also Spezialaufklärungseinheit. Und die hatten also die Aufgabe, hier elektronische Aufklärung zu fliegen, also außer Luft, auch an der innerdeutschen Grenze entlang. Und zum anderen war eine wichtige Aufgabe, so Anfang der 80er Jahre, das luftfahrzeuggestützte Führungsmittel. Also die hatten einmal die Flugzeuge für die Firmen der elektronischen Aufklärung, das war die IL-20, die Code Alpha ist die NATO-Bezeichnung. Und für das luftfahrzeuggestützte Führungsmittel hatten sie die IL-22, das war die Code Bravo, das ist auch wieder die NATO-Bezeichnung. Und diese luftfahrzeuggestützten Führungsmitteleinsätze war eigentlich das Wichtigste, weil die ihre Armeen, also die Landstreitkräfte, aus der Luft geführt haben, über das Flugzeug. Also in Verbindung noch mit Hubschraubern an den jeweiligen Orten, wo die Armeen stationiert waren. Und das war einfach so immer, wenn das morgens losging, war das ein tagfüllender Einsatz. Das ging morgens los. Wir haben dann das Richtfunksignal erfasst. Aus dem Flugzeug raus hörte man immer, also wenn die Maschine hochkam, vom Stöber, also von unserem Aufklärungsraum in 73 Grad, haben wir die Peilung gehabt. Und dann meldete sich der Offizier, der oben diese Einsätze geführt hat. Der hatte verschiedene Rufnamen. Das war Landisch 35, also Landisch 35, Landisch Bitnazit, Landisch 15 und Russlo Nuladin. Das waren diese Rufnamen. Und dann ist er praktisch so einen Rundkurs geflogen in dem Südraum der DDR meist und hat dann die einzelnen Armeen abgerufen. Das waren dann die Eist, also Storch. Zum Beispiel die 8. Gardearmee in Weimar hieß immer Eist zurück Siam, also Eist 47. Und dann hat er die nacheinander aufgerufen. Allerdings die reine Abwicklung des Sprechverkehrs erfolgte dann mit einer analogen Sprachverschlüsselung der sogenannten Balte. So haben wir das bezeichnet. Die Originalbezeichnung war Elbrus. Und dann haben wir also nichts mehr mitbekommen. Dann wurde dieses Frequenz, ist ja immer das Sprachspektrum, ist so zwischen 0 und 4 Kilohertz. Das wurde dann zerwürfelt, nicht? Mit Gerätschaften, mit der Balte. Und dann hatten wir nur noch so ein Gebrabbel. Also
und konntet ihr das rekonstruieren?
Nein, leider nicht. Dafür hatten die Ostblockstaaten ihren Schlüssel, der alle 24 Stunden gewechselt wurde. Und das war natürlich eine hochgeheime Geschichte. Also da sind wir in der ganzen Zeit nie dran gekommen. Ich hatte mal gehofft, als die Wende kam, dass wir mal in die Hände eines solchen Sprachverschlüsselungsgerätes habhaft wurden, aber es ist nie erfolgt. Ne?
Gut. Klaus, was sehen wir denn hier?
Wir sind also jetzt in dem Teil, wo also die sowjetischen Familien gewohnt haben. Weil waren ja nicht nur Soldaten und Offiziere hier, sondern die ganze ja Familien. Wir haben, wenn wir jetzt hier runterkommen, links hoch noch die Schule. Wir haben hier das Kulturhaus. Das ist also Wohnviertel, was entstanden ist erst nach 1945. Wir kommen ja heute Nachmittag noch in das Gebiet, was also zu Kaiserzeiten entstanden ist.
Aber das Gebäude wurde doch sicher erst zu DDR-Zeiten.
Ja, ja, sag ich ja, nach 45. Also das sind oftmals Bauten aus den 60er, 70er Jahre. Und hier haben wir dann die Schule. Denn wir hatten ja nicht nur Verkaufseinrichtungen hier, Magazine und Lager, sondern gab hier die Schule. Und das ist eigentlich eine Schule, die nach Erzählen eigentlich in Sperrenberg stehen sollte. Und dann hat man das aber umgerüstet und hat gesagt, die kommt erstmal hierher. Und da dann später Baruth auf eine Schule verzichtet hat, kam die dann nach Sperrenberg. Und dadurch hatten wir ab 1985 in Sperrenberg eine 10-Klassenschule modernster Bauart.
Aber hier die Sternberger, die Russen, die hatten ja auch intensiven Kontakt mit Bünsdorf, gehe ich mal davon aus.
Naja, das war ja wohl so, dass Bünsdorf, saß ja der Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Und es musste ja ein Flugplatz her.
Ja, ja.
Und da hat man sich dann Sperrenberg ausgeguckt und hat hier diesen Flugplatz gebaut in den Jahren 57, 58.
Ja,
okay. Das hat doch keine 20 Jahre gedauert.
Ja, ja, das ist klar. Ja, das war ja allein diese Kurier- und die Feldpostflüge, die wurden ja zwei-, dreimal in der Woche, also mindestens, glaube ich, war es so, wurden die durchgeführt. Wir nannten das immer VTA. Also Vajerna Transportnaja Aviatia, ne, heißt das auf Deutsch. Also wir haben die im Flugfunk so geführt. Da hieß es dann immer, jetzt kommt eine VDA-Maschine rein um so und so viel Uhr. Und die sind dann hier gelandet. Sperrenberg war ja auch der einzige Flugplatz, der so eine Kurierabwicklung hatte. Also auch für Passagiere, zum Beispiel hohe Generäle, die sind immer hier nach Sperrenberg
geflogen.
Wenn die nach Bünsdorf wollten.
Ja.
War Sperrenberg denn der wichtigste Flughafen der Russen auf dem Gebiet der DDR?
Also für die Verbindung als Drehscheibe nach Moskau oder auch in andere russische Städte schon. Da war Sperrenberg das Wichtigste eigentlich.
Das hing auch sicherlich damit zusammen, dass Bünsdorf der Oberbefehlshaber
war. Genau, natürlich. Ja, wir hatten oft das hier... der Verteidigungsminister hergekommen ist, der russische, und die sind dann immer hier in Sperrenberg gelandet erst.
Und Erich Honecker wurde von hier aus ausgeflogen.
Ja, ja, ich weiß.
Wir werden heute auch noch...
Ja, der war ja erst in Belitz, ne?
Ja, wir werden noch heute das Abfertigungsgebäude noch sehen, wo er also dann genächtigt hat.
Ja, ja. So,
wir haben hier den Hegesee. Der Hegesee wurde zu Kaiserzeiten genutzt, um hier Brückenelemente und Schienenwechsel von einer Seite zur anderen über Pontons zu bewerkstelligen. Man hat also hier erprobt und konstruiert und entwickelt. Und zu den Zeiten, als hier die Rote Armee lag, wurde das hier als Badestelle genutzt. Wir haben also hier noch den Sprungturm. Ja, wir haben auch noch ein Stück, wo man reinlaufen könnte, wenn man lebensmüde ist. Alles andere ist zwischenzeitlich verfault. Das war auch so, dass dann in den 80er Jahren der Badebetrieb hier eingestellt wurde, weil der See nicht mehr sehr sauber war. Man hat also hier Autos gewaschen. Ja, ich habe ja keine schwere Technik hier, aber die hatten ja genug LKWs. Und die wurden hier gewaschen und dann war das Wasser eben so verdreckt, dass die, wenn sie baden wollten, dann nach Bünsdorf gefahren sind.
Ja, die Russen waren da auch nicht so.
Nee, die sind ja davon ausgegangen, bei Öl, das haben die nicht so eng gesehen. Die haben gesagt, Öl kommt aus der Erde, kannst auch dahin zurück.
Weil im Russischen ist ja Masla, ist Öl, aber auch gleichzeitig Butter. Ne?
Genau.
Das heißt, der Hegesee ist völlig sich selbst überlassen. Hier wird auch nicht geangelt oder so, oder?
Also das ist so, dass das hier zum Sperrgebiet gehört. Das heißt, der See kann von der Ostseite her betreten werden. Aber hier, wo wir jetzt langlaufen, das ist also nur denen zugänglich, die eine Betretungsgenehmigung haben. Deshalb können wir heute hier lang gehen. Hier wird auch kein Betrieb sein. Hier kommen auch andere Leute nicht her. Aber dieses Gewässer ist wieder so sauber, dass hier Fischereibetrieb ist. Das heißt, es gibt einen Fischer, der diesen See gepachtet hat und hier Fischwirtschaft betreibt.
Abgeschossen wurde.
Ja, wir haben hier also die Rampe, wo also früher Brückenelemente auch gelegt wurden. Aber in erster Linie waren hier die Pontons. Hier hat man also dann nicht nur Fahrzeuge rübergeschickt, sondern auch Eisenbahn. Wir gehen mal hier hoch. Wir haben also hier Gleise, wo man erkennen kann, dass es drei verschiedene Spurbreiten gab, mit denen man also hier experimentiert hat. Ja, das gab also Schmalbahn, das gab die normale europäische und das gab die Breite von den, die Russen hatten. Wir werden jetzt hier auch runtergehen. Wir kommen auch an einer Stelle, wo die Eisenbahnlinien zusammengeführt wurden aus dem Gelände. Und was wir dort nicht mehr sehen, weil man das in den, in den 90er Jahren demontiert hat, ist dieser Wendekreis, wo die reingefahren sind, verstellt haben und wieder rausfahren konnten. Das ist nicht mehr da, aber den Fleck gibt es noch. Das ist also hier alte Gleisanlage aus Kaiserzeiten.
Aber schon zu Kaiserzeiten hat man die drei Spurbreiten gemacht? Nee, wahrscheinlich nicht. Die kamen wahrscheinlich noch dazu, oder?
Nee, die drei Spuren, die gab es zu Kaiserzeiten in Europa.
Ja.
Und die Entwicklungen, die hier gemacht wurden, waren ja, dass man verstellbare Achsen entwickelt hat, um dieses Problem der drei Spuren bewerkstelligen zu können. Und hier war eben ein Versuchsgleis, mit dem man also dann auch verschiedene, ich sag mal, Waggons und Eisenbahnzüge in der jeweiligen Spurbreite dann Richtung Pontons fahren lassen konnte.
Ja, das war ja, wenn man früher von Hannover oder von Berlin nach Moskau gefahren ist mit der Eisenbahn, da mussten ja die Drehgestelle auch verbreitert werden. Ja. Ne? In Brest-Litowsk war ja der Grenzbahnhof. Und ich weiß nicht, ob die, ich bin nie gefahren. Die Reisenden haben das ja wohl gar nicht mitgekriegt, da, wenn die Drehgestelle da erweitert oder geändert haben.
So, jetzt sind wir schon auf der Rollbahn.
Nein, wir sind noch nicht auf der Rollbahn.
Da vorne.
Das ist also der Zugang zur Rollbahn. Hier wurden also, ich sag mal, dann die Transporte gestoppt. Und zu der ersten, das sind ja zwei Rollbahnen. Die erste, die werden wir jetzt gleich rechts sehen. Und die zweite ist eigentlich die Hauptrollbahn. Die haben wir dann ein Stück weit dahinter. Beide sind aber meines Wissens auch gleich lang.
Gleich lang.
Wobei die hier, wenn man wollte, noch nutzen könnte. Weil hier ist weiter an Bautätigkeit nichts passiert. Auf der hinteren Rollbahn, da hat man vor Jahren versucht, mit mit Straßenbelägen zu experimentieren. Und da wird es schwierig, wenn da noch mal ein Flugzeug starten und landen sollte, weil dort dann Absätze sind, die überwunden werden müssten. Aber die Rollbahn hier, würde ich sagen, könnte man noch jederzeit provisorisch nutzen.
Die hier starten und landen.
Die ist 3 Kilometer lang, hast du gesagt?
Ja,
oder?
Etwa. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl.
Ja.
Ob 3,6 oder 2,8, aber irgendwo in der Größe ist es wohl. Aber die ist eben so lang, dass auch die schwersten Maschinen damaligen Sowjetarmee hier starten und landen konnten.
Also ich finde das ganz beeindruckend. Man geht durch den Wald, durch einen kleinen Weg und plötzlich steht da eine, wie hoch? 8, 10 Meter hohe?
9 Meter, würde ich sagen.
9 Meter hohe Pyramide. Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Die Pyramide wurde errichtet 1926 in Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Eisenbahnpioniere. Sperrenberg war ja hier ein Stützpunkt der Eisenbahnpioniere für verschiedene Forschungen auf Gebiet der Eisenbahntechnik bis hin zum Brückenbau. Und in Gedenken der hat man also diese Pyramide hergestellt, die auch immer gepflegt wurde, auch zur Zeit, als die sowjetischen Truppen hier stationiert waren.
Sehr, sehr beeindruckend. Toll. Und die ist aber jetzt nicht in dem allerbesten Zustand und müsste renoviert werden. Oder
im Moment ist es so, dass also hier wieder Wildwuchs entstanden ist. Das heißt, hier wachsen Bäume aus dem Mauerwerk.
Ja.
Das müsste also wieder beseitigt werden.
Ja.
Das wurde das letzte Mal vor 23 Jahren gemacht. Dieses Umfeld hier, die Kantensteine und die Pflege, das müsste alles wieder mal in die Hand genommen werden. Dazu muss man mal checken, welche Mittel man hat, welche Genehmigung man braucht, um das hier wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre eigentlich schade drum, weil das ist eben ein historisches Objekt.
Ja, weißt du, das erinnert mich irgendwie, das ist wirklich sehr verrückt hier. Das erinnert mich wirklich so an eine Pyramide irgendwo im asiatischen Urwald oder so. Ne?
Ja.
So eine von diesen Tempeln, die man so sieht, Angkor Wat oder sowas. Ne? Das ist ja echt verrückt.
Wir haben hier auch einen Spruch dran. Ne?
Genau, Mortuus Blanco, vivos voco fulgura franco. Oh, mein Latein ist sehr rostig.
Das ist Latein, also ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, aber sinngemäß heißt es so, die Toten ehren, die Lebenden mahnen, die Strahlen brechen.
Wow. Ja.
Habe ich aber auswendig gelernt.
Und hier auf der Rückseite ist auch noch was. Markstein für die 114. für die
im Weltkrieg 1914 bis 18 gefallenen Eisenbahnpioniere und Pioniere. Ihrem Gedächtnis, unser Denken, unsere Treue, unsere Arbeit, unser Leben.
Ja, wow. Sehr spannend, toll.
Das ist eigentlich immer hier mit, wenn man schon mal durchs Gelände geht, ein Highlight.
Das ist das Highlight, absolut.
Es war in den Jahren bis vor, ich sag mal, 8 Jahren so, dass hier zum Volkstrauertag Veranstaltung gemacht wurde. Da kam der letzte Offizier, der 1945 hier als Leutnant entlassen wurde von den Eisenbahnpionieren, hierher. Der bekam einen Stuhl, hat sich hier hingesetzt, hat 3 Worte gesagt, ist in Tränen ausgebrochen. Und dann war in der Regel der Bürgermeister von Sperrenberg mit hier, hat eine Rede gehalten. Und dann waren hier Vereinsmitglieder vom Förderverein. Später kamen dann so ja Vertreter der Bundeswehr. Und dann wurde hier wurden hier Kränze niedergelegt und Blumensträuße. Aber ich sag mal, zu Corona-Zeiten wurde das dann eingestellt. Und so ist in den letzten 4-5 Jahren hier auch nichts mehr passiert. Da dieser Offizier nicht mehr lebt, nicht mehr kommt, hat man auch diese Veranstaltung auch aus anderen Gründen dann nicht mehr durchgeführt, weil man auch dann die Genehmigung nicht mehr gekriegt hat, weil es dann hieß Munitionsbelastung und so. Mhm. Aber wie gesagt.
Ja. Ein sehr verwunschener, fast mystischer Ort hier. Ich bin, begeistert, man muss es gesehen haben. Also es ist sicherlich eine der größten Sehenswürdigkeiten auf dem Gelände unserer Gemeinde, das kaum zugänglich ist.
Richtig.
Du hast deinen Dienst bei der Bundeswehr beendet, du hast bei der Bundesnetzagentur gearbeitet und irgendwann bist du in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und wann und wie ist dann die Idee aufgekommen, ach, ich schreibe mal einen Krimi?
Ja, wieso ist die auf? Ja, ich habe ja, davor habe ich ja schon einen Krimi geschrieben, Die Augen Lenins.
Wann wurde der veröffentlicht?
2019.
Ja. Okay.
Diese ganzen Krimis haben immer einen kleinen realen Hintergrund. Das war der Aufhänger, warum ich das geschrieben habe. Ich will mal, es gab noch einen anderen Autor, mit dem ich zusammen einen Krimi geschrieben habe, der hieß Stöberhai, also genauso wie unser Berg. Und der hatte auch den Hintergrund, wir haben mal 1989 im Frühjahr, also als noch alles safe war, die Grenze war noch da, haben wir eine Richtfunkverbindung gehabt von der 3. Stoßarmee aus Magdeburg, war eine Fernmeldestelle. Ich saß mit meinem Freund, saß ich zusammen am Gerät und wir hatten, Mensch, ich denke, es war ja immer so, diese Richtfunksignale, wenn da niemand sprach, dann standen die einfach nur und auf einmal fing der an zu zappeln. Da konnte man das schon am Spektrum sehen, hat man den entsprechenden Kanal ausgesucht, wo Sprache war. Und dann Russe und auf einmal sprach da jemand Deutsch. Das war ungewöhnlich. Ne? Auf einer russischen Fernverbindung ein Deutscher. Und dann stellte sich heraus, es war ein Oberst der Nationalen Volksarmee. Und der sagte wörtlich, meine Herren, wir erwarten in, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, 1 oder 1,5 Stunden einen hellblauen Mercedes nach Marienborn, also der Grenzübergang an die Transitautobahn. Darin sitzen 3 Hauptleute der Bundeswehr. Und diese Herren wollen nach Klietz. Klietz war ein Truppenübungsplatz hier in der DDR. Und dort wurde ein Manöver noch ausgeführt, 89. Und die waren als Manöverbeobachter eingeladen. Und dann wurde angewiesen, dass die Herren vorzüglich behandelt werden sollen. Also die sollten, wenn sie kommen, sollten sie schönes Essen kriegen und alles so. Also richtig eben gut behandelt. Was ich damit sagen wollte, auch die Augen Lenins und der Krimi Höllenstrahlen, die haben alle diesen, so ein bisschen das Körnchen Wahrheit steckt da drin. Und das war für mich der Aufhänger, da einen Krimi draus zu machen.
Genau, dann wollen wir doch mal zu dem Krimi Höllenstrahlen, um den es auch heute Abend hier bei der Lesung geht, kommen. Wie lange hast du daran geschrieben?
Also ungefähr 8 Monate jetzt.
Ja, ich habe den mit großem Vergnügen gelesen und ich will mal ganz kurz meine Wahrnehmung zusammenfassen und dann erzählst du natürlich viel mehr. Also das Buch Höllenstrahlen, der Roman, beginnt 1980 und geht bis nach der Wende, ich glaube bis 1992. Genau, er handelt von verschiedenen Personen, diesseits und jenseits der Grenze. Was natürlich diesseits und jenseits ist, muss jeder selbst beurteilen. Aber auf jeden Fall von beiden Seiten der Grenze. Es gibt einen Marco Grewe, der irgendwie auch eine Verwandtschaft mit dir hat, da wirst du gleich was dazu sagen, der eben auf diesem Stöberhai sitzt und der genau das beschreibt, eigentlich, was du auch beschrieben hast, diese Tätigkeit.
Du darfst aber nicht zu viel spoilern.
Ich spoilere nicht zu viel, ich stelle nur die Personen vor. Dann gibt es einen Robert Krassmann auf der anderen Seite, der Angestellter in der LPG ist. Von dem werden wir heute Abend auch ein Stück hören, wenn du was liest, das werde ich auch aufnehmen. Dann gibt es verschiedene russische Personen, zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Anatoli Denisov.
Dankeschön, Anatoli Denisov. Es gibt, das kann man sagen, es ist ein Krimi und in einem Krimi gehört ein Mord. Es gibt einen Mordfall, worum es da geht, will ich nicht verraten. Es gibt alle möglichen militärischen Zwischenfälle unterhalb der Grenze, über die wir gesprochen haben. Und es gibt eine Suche nach einem Verwandten. Also es gibt eine Ost-West-Geschichte, wie sie viele Leute so natürlich in dieser Zeit erlebt haben. So, ohne viel zu spoilern, was ist so für dich der Kern? Oder warum hast du es geschrieben? Was sind so die wichtigsten Elemente für dich in dem Roman?
Also einmal dieses Körnchen Wahrheit war ein Aufhänger, den Krimi zu schreiben. Und zum anderen, ich muss sagen, so ein bisschen so eine Abrechnung mit meinem Vater. Weil der Marco Grewe, das bin ja eigentlich ich. Und ich hatte eigentlich ein sehr gespanntes Verhältnis zu meinem Vater, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon mehr Worte gesprochen, als ich mit meinem Vater. Mit meinem Vater war praktisch immer null. Der hat mit mir quasi nicht gesprochen.
Das tut mir sehr leid für dich.
Aber das war so. Und deswegen kam mir so die Idee, weil meine Oma, also die Mutter meines Vaters, die war genauso. Die hat auch nicht viel gesprochen. Und da kam mir die Idee, Mensch, die ist ja aufgewachsen in Thüringen, bei Nordhausen. Und da kam mir die Idee, da könnte doch noch ein Kind sein, was die hatte, was wir gar nicht kennen. So, um das mal so herauszustellen, dieses ewige Schweigen verbinde ich jetzt mit einer unbekannten Person. Nicht? Und dann habe ich das ja im Roman auch so dargestellt, dass ab und zu fiel mal der Name Hermann. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Hermann, da muss doch irgendwas sein. Und da wollte ich das so herausbringen, also eben dieses gespannte Verhältnis zu meinem Vater und wollte, dass das mal jemand liest.
Also wir sind jetzt hier zur Lesung von Volker Wille im schönen Strandbad Klausdorf und ich möchte ganz kurz so die Handlung zusammenfassen.
Das Buch handelt also auch auf verschiedenen zeitlichen Ebenen. Es beginnt 1980 und geht bis 1992 und es gibt verschiedene Geschichten, die miteinander verwoben sind. Es handelt auf beiden Seiten der Grenze, im Osten und im Westen. Es gibt eine Person, die heißt Marco Grewe. Das ist so ein bisschen das alter Ego von Volker, der im Westen in dem Stöberhai, in dem auch Volker gearbeitet hat, Abhörarbeit gemacht hat. Es gibt eine ganz lange Geschichte, auf die kommen wir gleich vielleicht noch später, aber es gibt am Anfang einen Zwischenfall, da explodiert auf dem Gebiet der DDR. Wo war das gewesen? Wo explodiert das?
In der Nähe von Kochstedt.
In der Nähe von Kochstedt, das liegt in Sachsen-Anhalt? In Sachsen-Anhalt explodiert ein etwas seltsames, ein etwas, was nicht zuordnenbar ist. Und es kommen drei Menschen ums Leben. Ein RPG-Mitarbeiter und zwei amerikanische Verbindungsoffiziere. Und so entwickelt sich die Geschichte. Und nun gibt es einen Mann, Robert Grassmann, der arbeitet in der LPG in Kochstedt. Und der wird als inoffizieller Mitarbeiter des MFS angeworben und der möchte sich mal anschauen, was ist da eigentlich passiert an dieser Stelle der Explosion, und sucht diese Stelle auf, und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte ein.
Robert Grassmann fühlte sich gut. Er war nun inoffizieller Mitarbeiter. Das machte ihn stolz. Als Rentner fühlte er sich unterfordert. Jetzt hatte er plötzlich eine Aufgabe. Gut, in der LPG half er mit und wurde auch anerkannt. Aber das füllte ihn nicht aus. Er lebte allein. Eine Partnerin fürs Leben hatte er nie gefunden. Nun stand er im Dienste der Deutschen Demokratischen Republik. Die Augen sollte er aufhalten. In Zukunft würde er den jungen Leuten, die in die Gesellschaft für Sport und Technik kommen, mal etwas genauer auf den Zahn fühlen. Schließlich wollten sich viele als Längerdienende für den Wehrdienst bei der NVA bewerben. Robert befand sich jetzt an der Stelle, wo der Traktorist getötet wurde. Die Spuren waren noch deutlich zu sehen. Es war nicht nur die Explosion, die den LPG-Mitarbeiter getötet hat. Robert ging parallel zur Straße auf dem Feld entlang. Vielleicht ließ sich irgendein Indiz finden, das eine Erklärung für diese mysteriösen Vorfälle bot. Zwischen der Straße und dem Feld befand sich Buschwerk. Rechts daneben war ein kleiner Krater zu sehen. In dem Krater war die Erde schwarz gefärbt. Vorsichtig bog Robert die Zweige des Busches auseinander. Der Busch hatte wohl etwas abbekommen. Die Zweige waren beschädigt und angekrokelt. Etwas glitzerte dort zwischen den Zweigen. Ein Stück Metall? Robert wühlte hektisch im Erdreich. Was konnte das sein? Glücklicherweise hatte er seine Handschuhe dabei. Das Metall war sehr scharfkantig. Es dauerte einige Zeit, bis er das Metallstück ausgebuddelt hatte. Es handelte sich um ein winklig gebogenes, grau-schwarzes Stück Metall. Robert grub noch etwas weiter. Was er jetzt fand, elektrisierte ihn. Eine Leiterplatte, beziehungsweise was davon übrig war. Einige winzige Bauteile waren noch zu erkennen. Widerstände, Kondensatoren, auch Chips, besser gesagt integrierte Schaltungen, waren da zu sehen. Allerdings waren die mit einem goldgelben Harz vergossen. Auf der Leiterplatte stand eine Bezeichnung. Auf den ersten Blick war die nicht zu erkennen. Robert verfügte aber über ein gutes Sehvermögen trotz seines Alters. Er säuberte die Platte ein wenig und kniff die Augen zusammen, weil diese Schrift sehr winzig und sehr schwer zu lesen war. Einen Ort konnte er lesen. Palo Alto stand da und US, dann noch WJ. Das konnte eine Herstellerfirma sein. Nun fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Das war keine russische Konstruktion. Diese Dinger auf dem Acker stammten nicht von den Russen. Das waren amerikanische Konstruktionen. Robert Grassmann setzte sich auf den Ackerboden. Seine Gedanken schlugen Purzelbäume. Erst jetzt wurde Grassmann die Bedeutung dieser unglaublichen Entdeckung bewusst. Robert war so von diesem Fund beeindruckt, dass er die Umgebung nicht mehr wahrnahm. So sah er nicht den VW Golf, der sich seinem Aufenthaltsort näherte. Das rote Westauto, nachdem sich fast jeder umdrehte, stoppte hinter dem Busch. Der Fahrer mit den Bartstoppeln im Gesicht stieg aus und beobachtete den am Boden kauernden Mann. Jetzt erkannte er ihn. Der Grasmann. Der freundliche Alte, der jenen ungeliebten Job in der LPG erledigte. Hey Genosse, was machst du da? Die Gestalt am Boden rührte sich nicht. Offenbar hatte Robert den Ankömmling nicht bemerkt. Der Fahrer des Golfs war nun auf fast 10 Meter herangekommen. Der Genosse Grasmann. Das musste er jetzt einfach hören. Robert drehte den Kopf. Er konnte den Mann sehen. Hallo Günther, was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Was hast du da? Ach, ich wollte nur mal schauen, wo der Traktorist gestorben ist. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du hast doch da etwas. Ja, hier liegt ein Stück Blech. Das ist nur vom Traktor übrig geblieben. Lass mal sehen. Robert Grasmann verbarg das Metall mit der Leiterplatte unter seiner Jacke. Da gibt's doch nichts zu sehen. Ich nehme das mit zur LPG. Vielleicht wollen die das haben. Der Traktor ist doch Volkseigentum. Ein Stück des grauschwarzen Metalls lugte unter seiner Jacke hervor. Komm, ich nehme dich mit. Ich fahre jetzt zur LPG. Na, lass mal, Günther. Das Wetter ist so schön. Ich gehe noch ein Stück zu Fuß. Los, jetzt zeig mir mal das Stück Metall. Wenn der Traktor Volkseigentum ist, kann ich mir das Teil auch mal ansehen. Günther Feiser war jetzt zu Robert Grasmann heruntergekommen. Etwas Grünliches blitzte unter der Jacke hervor. Das soll vom Traktor sein? Das glaubst du doch selbst nicht. Robert griff an Roberts Jacke. Robert wehrte seine Hand ab. Los, zeig mir, was du da hast. Mit diesen Worten zog Günther eine Pistole aus seinem Hosenbund. Bleib zurück, Robert. Du legst das Metall auf den Boden, sodass ich es sehen kann. Robert hob erschrocken die Hände hoch. Mit der Waffe hatte er nicht gerechnet. Er zögerte. Los, leg das da hin. Ich sag's nicht nochmal. Robert starrte ungläubig auf Pfizer. Du wirst doch nicht auf mich schießen, das glaube ich nicht. Mit diesen Worten trottete Robert seitlich an Günther Feiser vorbei. Er ignorierte ihn einfach. Er war schon fast auf der Straße, als der Schuss fiel. Robert fiel zu Boden und schrie vor Schmerzen laut auf. Ich habe dich gewarnt, Grasmann. Günther Feiser beugte sich zu Robert herunter und riss an seiner Jacke. Er zog das Stück Metall mit dem grünlich schimmernden Rest der Leiterplatte aus Roberts Innentasche. Ohne sich um die Schmerzensschreie Grasmanns zu kümmern, betrachtete er das Stück Metall. Minutenlang blickte Feiser auf diesen Rest der Leiterplatte. Er schwieg und überlegte. Robert schrie und stöhnte. Die Wunde an seinen Beinen blutete stark und färbte das Erdreich darunter rot. Günther, das wirst du mir büßen. Unser Ministerium für Staatssicherheit muss von diesem Fund erfahren. Warum hast du mich angeschossen? Ich wollte denen das zeigen. Nicht die Russen sind für diese Explosion verantwortlich. Andere haben mir ihre Hände im Spiel. Ich glaube, das sind Leute aus dem kapitalistischen Westen. Die interessieren sich für die Hubschrauber in Kochstedt. Jetzt hilf mir endlich. Ich werde dich auch nicht verraten. Ich werde sagen, dass Soldaten aus Kochstedt auf mich geschossen haben. Du hast mich vor denen gerettet. Bitte hilf mir. Mein Bein! Ich kann dem Ministerium selbst von dem Fund berichten. Dir wird doch sowieso niemand glauben. Robert wurde nun klar, dass Günther auch inoffizieller Mitarbeiter war. Die Worte Pfizers hörte er jetzt wie durch eine Wattewand. Du wirst dein Gewissen mit ins Grab nehmen. Grüß Klaus Gabler von mir. Mit diesen Worten richtete Pfizer die Makarov auf Roberts Brust und drückte ab.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Geschichten in dem Roman. In wenigen Worten, wie geht die Geschichte von Günther Feiser weiter?
Ja, Günther Feiser macht eine interessante Entwicklung durch. Einmal nach diesem Mord, den nicht nur er, sondern auch das MFS zu verschleiern versucht, und es gelingt auch, den Mord zu verschleiern, wird er Kochstedt in absehbarer Zeit verlassen, weil es auch sein Wunsch war. Er möchte noch Karriere machen beim MFS, die LPG, das füllt ihn nicht aus, weil er dort auch nicht akzeptiert wird. Und er strebt an, bei der Hauptverwaltung Aufklärung, der HVA in Berlin, seine Karriere fortzusetzen.
Okay. Ja, und dann gibt es den zweiten Strang und so in knapp der Hälfte des Buchs, ein bisschen früher, springen wir dann in das Jahr 1988. Und dann geht es vor allen Dingen um die Geschichte, nicht nur, aber vor allen Dingen um die Geschichte von Marco Grewe, der ja, wie wir bereits erfahren haben, ein Stück weit an deine Person angelehnt ist. Und auch da, um nicht zu viel zu verraten, was ist der Zusammenhang zwischen 1980 und 1988 in der Geschichte von Marco Grewe, der auf dem Stöberhai eben Funksprüche abhört?
Ja, also der Marco Grewe ist nach wie vor auf der Suche nach diesem unbekannten Onkel in der DDR. Und nachdem er ja im Jahre 1980 auf einer Richtfunkverbindung vom Brocken nach Magdeburg einen Hermann Grewe gehört hat, wird er das Gefühl nicht los, das ist dieser Onkel. Das geht aber über die ganzen Jahre bis 1988, wo er sich ein Herz fasst, eine Verbindung herzustellen mit diesem Hermann Grewe. Durch eine Verbindung mit einem Kurzwellensender vom Brocken, indem er einfach einen Schuss ins Blaue absetzt, einen Funkspruch absetzt in der Hoffnung, dass auf dem Brocken ihn jemand hört oder diesen Funkspruch mitliest.
Vielen Dank.
Ja, war schön, dass du da warst. War sehr interessant.
Ich bedanke mich auch für euer Interesse.
Ja.